Footballerei.
Ihr hört Keep Talking, den Carolina Panthers Podcast, mit mir, Moritz Heist, und mit Kai Borchling. Guten Abend.
Moinsen.
Kai, Victory Monday. Weißt du noch überhaupt, wie sich sowas anfühlt?
Nein, nein, überhaupt nicht. Es ist so furchtbar. Es ist wirklich, es ist so eigenartig. Ich wusste nicht, wie ich das Spiel gestern gucken sollte. Ich wusste nicht, wie ich mich nach dem Spiel fühlen sollte. Also, weil es war ja nun kein Feuerwerk, aber dennoch.
Gewinnen ist alles, egal wie hoch.
Das ist total. Und vor allem gegen die Fail-Clowns zu gewinnen, ist nochmal doppelt gut, finde ich.
Absolut.
Bin aber auch sehr dankbar über die Twitter-Nachricht von Binyam, der letzte Woche uns ja auch eine Nachricht geschickt hat, der dann meinte, hier Kai, aber heute wieder Cap rausholen von den Panthers, jetzt wird wieder Farbe gezeigt. Habe ich direkt gemacht heute und bin den ganzen Tag mit meinem Panthers-Cap rumgelaufen, weil Victory Monday.
Ich stand ja letzte Woche, da hatten wir kurz geschrieben, so ein bisschen vor einer Entscheidung, vor einer Entscheidung, denn man konnte endlich im Panther Store die neuen weißen Limited Jerseys kaufen und so eins wollte ich ja irgendwie haben. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem alten limitierten Jersey in Weiß, die sind sehr, sehr schwierig zu kriegen. Außer für $35 kann man einen Sam Darnold kaufen, aber das ist jetzt ja nicht der Spieler, den ich irgendwie noch haben möchte. Naja, und auf jeden Fall, dann gab es nun eben auch endlich das weiße Bryce Young Jersey und ich dachte, aber jetzt, nee, ich bin emotional gerade nicht verknüpft, nicht committed genug, um jetzt dann trotz Angebot so eine finanzielle Investition zu tätigen. hätte dann gestern Abend schon wieder anders aussehen können, aber nein, ich bin vernünftig geblieben.
Ja, ist so, die Saison hat tatsächlich so ein bisschen, also was heißt kaputt gemacht jetzt nicht, aber auch.
Sie hinterlässt Narben.
Ja, kurzfristige, glaube ich. Also ich glaube, das kann auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gedreht werden und natürlich bleiben und sind und waren wir immer Panthers-Fans, aber sich dann für über $100 ein Trikot zu kaufen, das will dann schon mal kurz überlegt sein, ob das wirklich sinnvoll ist, vor allem. Ja, also wie du sagst, man ist ja emotional dann einfach vielleicht gerade nicht so stark involviert, wie als wenn wir jetzt 3-4 Siege mehr auf dem Konto hätten.
Ja, und es war ein nicht ganz so rauschender Sieg vor nicht ganz ausverkaufter heimischer Kulisse bei sehr bescheidenem Wetter gestern in Charlotte. Also das wurde ja auch sehr medial verarbeitet, dass es angeblich 70.000 verkaufte Tickets waren, aber knapp 5.000 Besucher im Stadion. Und das sah auch nach wesentlich wenigern aus. Aber ja, also das Wetter war wirklich unter aller Sau. Da hätte ich jetzt auch nicht so wirklich Spaß gehabt. Trotzdem sehr komische Diskussionen über diese Besucherzahlen, finde ich.
Kriege ich immer gar nicht mit, ehrlich gesagt. Und ich habe da gar keine Zeit drauf, mich während des Spiels drauf zu konzentrieren. Also ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass du sagst, weniger als 5.000. Ich habe nur mitbekommen, für wie wenig Geld die Karten teilweise jetzt angeboten werden. Da kannst du für sehr wenig Geld offensichtlich jetzt gerade dir Tickets für ein Spiel von den Panthers kaufen. Gab es ja damals, glaube ich, auch bei den Browns war das irgendwie, als die so eine ganz schwache Phase haben, dass du dafür fast umsonst ins Stadion gekommen bist. Kriege ich nicht so mit. Ich achte mehr aufs Spiel. Ich höre immer nur, wenn es dann lauter wird, wenn die Panthers am Ball sind. Und das ist jetzt einfach, gestern war es eigentlich, jetzt wo du es sagst, überhaupt nicht laut. Außer der Regen, der auf die Helme geprasselt ist.
Ja, also es war ein absolutes Schietwetter, würde man bei dir oben sagen. Ne? bei uns hier unten sagt man das ein bisschen ehrlicher und sagt einfach, es war ein richtiges Sauwetter. Hut ab vor jedem Fan wirklich, der sich Wissen um den Zustand des Teams und vielleicht auch jetzt nicht unbedingt mit einem Sieg gerechnet hätte, der sich dann auch noch bei diesem furchtbaren Wetter ins Stadion gestellt hat. Wirklich das ist wirklich Dedication, wie man sagt, ne?
Mhm. Obwohl ich das echt niedlich fand, ne? Viele standen da ja tatsächlich und haben da Schilder hochgehalten, über die ich einfach lachen musste irgendwie. Guckt euch das Wetter an, ihr verliert die ganze Zeit. Ich bin trotzdem hier.
Ja, wir hatten es gerade schon gesprochen, du wurdest ja leider ein bisschen gespoilert und warst dementsprechend auch nicht live direkt am Start beim Spiel. Deswegen erübrigt sich jetzt so ein bisschen die Frage, wie es dir ging, besonders auch dann eben am Schluss, weil du es vermutlich dann schon wusstest.
Ich wusste es schon genau, ich hing, glaube ich, eine Viertelstunde oder sowas hinterher und habe mein Handy aber diesmal nicht umgedreht hingelegt, sondern mit der richtigen Seite und habe deswegen auch Beglückwünschungen und auch Nachrichten zwischen dir und Jan wahrgenommen. Wie so ein Anfänger halt, dass ich schon dachte, okay, das Spiel wird wahrscheinlich gewonnen werden. Ich glaube aber, ich habe mich nicht viel anders gefühlt, als wenn ich das live gesehen hätte sozusagen, das war ja kein Football-Leckerbissen, das gesamte Spiel. Zumindest nicht auf offensiver Seite von beiden Mannschaften.
Nee, also das lag natürlich auch dem Wetter zugrunde,
klar.
Dass da entsprechend so gespielt wurde. Dafür ja noch erstaunlich, wie sagt man, clean, also es war ja keine Dreckschlacht oder keine Schlammschlacht, aber das ist dann natürlich der Vorteil von dem Turf, ne, dass da wenig Dreck dabei ist.
Ja, total.
Weil ansonsten wäre das ja so Kategorie, bei so manchen Fußballspielen sieht man es ja dann irgendwie manchmal, ne, dass dann die, wobei das glaube ich heutzutage auch nicht mehr so schlimm, oder? Aber dass dann ja praktisch Markierungen nicht mehr lesbar sind und auch nichts Grünes mehr am Start ist, sondern der Rasen dann eher braun und zähflüssig ist. Nee. Das war dann nicht so, aber man hat ja...
Profibereich auch beim Fußball tatsächlich nicht mehr.
Ja, ja. Aber man hat natürlich trotzdem gesehen, wie krass es dann auch einfach geregnete und wie der Ball flog, wenn er denn mal flog. Also war hochinteressant. Mit anzusehen. Aber
du musst dir vor allem vorstellen, die Bälle werden unheimlich schwer mit Dauer des Spiels. Deswegen gibt es ja auch die Balljungen, die dann permanent die Bälle abtrocknen und versuchen wieder einen neuen Ball ins Spiel zu bringen und so, weil das werden einfach wirklich Steine. Das fühlt sich ganz, ganz anders an dann letztendlich, ja.
Ja, und Eddie sei Dank wurde das Spiel dann natürlich auch am Schluss entschieden. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Aber also ich saß am Ende schon sehr aufgeregt dann vor dem Fernseher, immer so, also gerade beim letzten Drive, immer mit diesem Gedanken, es läuft richtig gut jetzt und jetzt könnten sie doch den Sack zumachen, und aber man weiß ja, wie solche Hoffnungen manchmal den Bach sehr schnell runtergehen, eine schlechte Entscheidung vom Quarterback oder irgendwem anderes entfernt und zack, war's das. Aber nein, da war ich da tatsächlich dann sehr angezündet am Schluss. War aber auch eine, ja, also Wechselbad jetzt nicht dazu, waren es zu wenig verschiedene Temperaturen, dass es ins Wechselbad durchgeht. Ich hatte mir nach dem ersten Quarter, hatte ich mir notiert, okay, es ist alles dasselbe. Miles Sanders läuft für negativen Raum und Wide Receiver Screens funktionieren nicht und Shotgun-Pässe sind einfach scheiße. So ungefähr hatte ich es mir schon notiert und dachte, alles klar, das muss ich jetzt wieder drei Viertel mit angucken. Und dann wurde es doch nicht ganz so katastrophal, wie es schon war. Also, wie gesagt, sie haben gewonnen durch drei Field Goals und die Falcons auf der anderen Seite nur durch einen Touchdown, der eigentlich auch relativ vermeidbar gewesen wäre, weil er eben aus einer blöden Situation auch so ein bisschen wieder resultierte, aber gewonnen ist gewonnen, gerade schon gesagt.
Ja, ich muss mich da tatsächlich erstmal wieder drauf einstellen und dran gewöhnen, glaube ich irgendwie. Ich glaube, ich habe mich jetzt, wo du das so beschreibst, gerade deine Gefühle zum Ende hin. Ich glaube, ich habe mich da tatsächlich so ein bisschen abgeschottet emotional, um nicht mehr so wütend. Und ich habe dir ja beschrieben von dem einen Spiel, ich weiß gar nicht, welches war denn das?
Die eins der letzten elf.
Ja, eins der letzten elf. Dieses späte Spiel, war das nicht gegen die Buccaneers? Nee. Kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Ja, dieses eine späte Spiel auf einem Sonntag, wo ich wahnsinnig wenig geschlafen habe, weil ich so wütend war nachher im letztendlich. Und da habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen emotional von gelöst und gucke das sehr professionell, wenn man es so will, vielleicht, weil ich mir nebenbei Notizen noch mache und so. Aber ich muss auch wieder mehr dahin, um mich dann auch zu freuen oder halt auch zu ärgern. Ich glaube, anders macht Football halt relativ wenig Spaß. Das habe ich mir gerade gestern, glaube ich, so ein bisschen genommen, obwohl ich mich über einige Szenen natürlich auch gerade im letzten Quarter sehr, sehr gefreut habe.
Ja, also das wie und trotzdem, wie gesagt, also auch wenn es jetzt nicht der gnadenlos dominierende Sieg war, aber es war einfach absolut wichtig und dieser und zumindest das vielleicht an der Stelle vorweg, wir sprechen natürlich nachher nochmal über ihn, aber die Angst, dass vielleicht auch ein Bryce Young mental gebrochen sein könnte nach dieser Saison, die wurde jetzt ein bisschen genommen, weil der hat ja praktisch gesprüht vor Selbstvertrauen. Und auch dieser Gesichtsausdruck fand ich das ganze Spiel sehr stark, aber allein dieser letzte Drive und dann natürlich dazu noch dieser Catch von DJ Chark, das hat Spaß gemacht.
Ja, total. Und dann halt, genau, kurz vor Schluss, du hast es gerade gesagt, dieses eine kleine Lächeln im letzten Drive, irgendwann hatte er das mal da drin, das fand ich emotional am besten gestern tatsächlich, weil das echt Spaß gemacht hat zu sehen, dass er wirklich nicht aufgibt, dass er sich freuen kann und zu sehen, was das ihm und der gesamten Mannschaft bedeutet, das Spiel zu gewinnen, das ist einfach die Welt.
Ein bisschen auch Full Circle für Chris Tabor, dass das Special Team natürlich dann das Spiel auch entscheidet. Ich war am Anfang ein bisschen nicht verwirrt. Also da war ich dann aber so drin in diesem, ihr seid gerade 90 Jahre übers Field gelaufen und wollt jetzt ernsthaft die Uhr runterspielen und auf ein Field Goal gehen. Echt? Puh, ist aber auch irgendwie Vertrauen. klar, also sehe das natürlich komplett ein, dass das strategisch und vom Game Management, wie gesagt, auch wenn der Head Coach der Special Teams Guy ist, dass man das natürlich so machen kann. Ein Touchdown zum Ende wäre natürlich nochmal ein Sahnehäubchen gewesen.
Total, aber ich glaube, also wie gesagt, die Entscheidung war auf alle Fälle richtig, weil so lässt du die Uhr runterlaufen und stell dir vor, der Ball wird abgefangen oder gefummelt, dann das wäre das größere Gamble gewesen. Hätte es den Fans nochmal so ein bisschen was bieten können. Aber vollkommen richtig, da ging es jetzt wirklich einfach um den harten Sieg.
Die News halten sich ja ein wenig bedeckt. Denn wir müssen uns nicht mehr über potenzielle Coaching-Hotseats oder so Gedanken machen. Der Sitz ist schon wieder kalt, beziehungsweise der wird auch nicht mehr heißer, weil dass Chris Tabor ein langfristiger Headcoach wird. Ich glaube, das steht nicht zur Debatte. Mit dem großen Namenskarussell, das fangen wir irgendwann mal an. Da sind die meisten Artikelchen, die jetzt gerade geschrieben werden, die sind eh schon wieder alt. Das Einzige, was ich zum Thema Trainer zu sagen hätte, ist eine Schlagzeile, dass wohl David Tepper am Wochenende sehr viel Zeit mit dem Berater von Ben Johnson verbracht hat. Allerdings Ben Johnson, also der Offensive Coordinator der Lions, großer, heißer Trainerkandidat für einen frei gewordenen Headcoach-Posten. Ich glaube, da sind sich jetzt gerade auch relativ viele einig, dass der Posten bei den Chargers wohl etwas komfortabler wäre für ihn als jetzt bei den Panthers. Ein schöner Bericht auch von Thomas Psyer, SidelineReporter.net ist es, glaube ich, kann ich auch nochmal verlinken, der da so ein paar Gedanken zu hatte, wo ich mich auch ein bisschen reingedacht hatte, an der das so schön geschrieben hat, jo, Panthers, großes Fragezeichen, ne, was Offense und Draft Assets angeht und der Owner noch nicht mal mehr ein Fragezeichen. Das fand ich sehr schön formuliert. Deswegen sind die Nachrichten in dem Bereich etwas limitiert, wo wir, glaube ich, nicht mehr drüber gesprochen haben. Ich hatte es im Newsletter kurz erwähnt, dass wir Hayden Hurst diese Saison nicht mehr sehen werden. Der hatte ja eine wohl wahrlich sehr, sehr schlimme Gehirnerschütterung nach dem Spiel gegen die Bears, also auch schon wieder ein paar Wochen her. Und war dann sehr, sehr, also war danach auch im Krankenhaus und hatte sehr lange Amnesie-Symptome. Also hatte einen sehr, sehr lange Gedächtnisverlust. Und da, da war dann schon Karriereende im Raum, stand schon, er hat das dann dementiert irgendwann. Aber da musste man sich kurz ein bisschen Sorgen machen. Aber der wurde jetzt auf jeden Fall auf die Injured Reserve gepackt. Das heißt, er wird diese Saison nicht mehr auflaufen.
Ist auch total vernünftig. Ich wunderte mich nur über dieses Hin und Her, ne, weil er selber dann irgendwann ja dementiert und gesagt, nein, ich versuche schon irgendwie diese Saison wieder auf dem Feld zu stehen und so. Passt schon alles und dann plötzlich, ja, er ist auf IR. Also ich fand das Hin und Her ein bisschen merkwürdig, aber die Entscheidung ist in jedem Fall richtig. Da soll er sein, also weil es geht einfach um nichts. Da muss er seinen Kopf nicht weiter riskieren. Erstmal lieber gucken, dass er selber wieder klarkommt, und um dann zu schauen, wie es weitergeht, genau.
Selbes gilt für Interior O-Line Justin McCray, der nur kurzzeitig auf den Platz musste. Rechts hat er, glaube ich, gespielt. Ich komm schon gar nicht mehr mit. Sich dann aber ja direkt im ersten Spielzug verletzte, ne?
Yes.
An der Wade, wenn ich richtig liege, auch auf Injured Reserved. Ich denke, über die O-Line und über die Kombination können wir nachher nochmal kurz sprechen. Am Ende der Saison muss ich dann nochmal zusammenzählen, wie viele verschiedene Kombinationen wir haben. Und ich befürchte fast, dass die höher ausfällt wie die letzten Jahre zuvor.
Ja, kannst du mir zum Beispiel sagen, das ist ja fast schon die Trivia-Frage, aber nein, die kommt später noch. Gabe Jackson, ne, als er im zweiten Durchgang auf Right Guard gegangen ist, kannst du mir sagen, der wievielte Spieler auf Right Guard er in dieser Saison war?
Jetzt aus dem Bauch raus, fünfter?
Der achte.
Was?
Der achte Right Guard in dieser Saison für die Carolina Panthers.
Kannst du mir dann auch die anderen sieben so
Nein.
mal?
Achso. Also Nash Jensen war der siebte. Ich finde es so schön, weil die Panthers das tatsächlich in ihren Snap-Counts auf die Homepage geschrieben haben. Die haben geschrieben, ne, als Gabe Jackson für Nash Jensen kam in der zweiten Halbzeit, war der Veteran Lineman der achte Spieler, der in dieser Saison Right Guard gespielt hat.
Krass.
Das ist zu viel. Jensen war Nummer sieben. Auch das ist schon zu viel. Das haben die wirklich so auf der Homepage geschrieben, ne? Also wirklich.
Aber mit Gabe Jackson, das sah ja gar nicht so schlecht aus. Aber zur O-Line kommen wir später, denke ich. Wir haben eine Sprachnachricht, das ist sehr schön, auch von einem treuen Hörer mittlerweile, der schon öfter was gesprochen hat.
Ja, das ist die zweite Sprachnachricht erst. Ich glaube, du verwechselst. Wir haben einen Holger, den wir mal getroffen haben. Das ist nicht der Holger, den wir mal getroffen haben.
Ja, das ist der andere Holger. Aber der Holger, der jetzt kommt, der hat uns doch auch schon ein, zweimal was geschickt.
Eine, genau, vor ein paar Wochen. Also ist noch nicht so lange her, aber genau. Eine sehr reflektierte Nachricht. Das ist auch diese Nachricht wieder. Ist aber nochmal so ein kleiner Nachklapp zu unserer letzten Sendung sozusagen.
Das ist auch gut. Holger, was hast du auf dem Herzen?
Hallo ihr beiden, hier ist wieder der Holger aus dem Rheinland. Ich habe jetzt irgendwie das Ganze mal so ein bisschen sacken lassen, sowohl auch das Spiel am Wochenende als auch alle Dinge, die drumherum so passiert sind in der Zeit, Stichwort Artikel in The Athletic und alles das, was man dann so noch aus Twitter entnehmen kann. Und ich möchte ganz gerne nochmal eine zusätzliche Perspektive aufmachen, denn ein bisschen wundert es ja schon, dass Scott Fitterer noch nicht entlassen wurde. Und vielleicht wird er auch gar nicht entlassen. Was meint ihr? Also ich sag jetzt mal, das ist natürlich nur eine Theorie. Kann es nicht sein, dass Scott Fitterer einfach nur der Erfüllungsgehilfe für das ist, was was David Tepper möchte und dass er deswegen eigentlich relativ fest im Sattel sitzt und wir das alles total falsch einschätzen. Darüber hinaus hat mich auch persönlich total gewundert, dass Aveo nicht zum Head Coach ernannt wurde. Aber im Nachhinein, wenn man dann schaut, welche Coaches bleiben durften, stellt sich mir doch die Frage, sind das vielleicht nicht auch in dem Konstrukt, was sich der David Tepper offensichtlich geschaffen hat, ja, vielleicht auch diejenigen, die er braucht, um noch stärker in das operative Trainingsgeschäft reinregieren zu können. Also meine Theorie, vielleicht sind die nach der Saison immer noch da, denn alle denken ja irgendwie jetzt unter dem Stichwort Cleaning the House, wird da jetzt nochmal durchgekehrt. Vielleicht passiert das ja gar nicht. Denn ich meine, ich kenne David Tepper natürlich nicht, wie die meisten von uns wahrscheinlich, aber irgendwie sieht es für mich so aus, also Menschen, die so erfolgreich waren im Beruflichen, die können aus meiner Erfahrung heraus ganz, ganz schwer akzeptieren, in irgendeiner Form im privaten Bereich zu scheitern. Wobei sich noch die Frage stellt, ist das jetzt für ihn privat oder nicht auch Teil des Business Dependers? Denn ohne Zweifel hat er damit schon enorme Rendite erwirtschaftet. Ja, warum sollte er sich ändern? Was verleiht uns oder was gibt uns Anlass zu glauben, dass er sich ändern wird? Also wenn ich es nüchtern betrachte, glaube ich, er wird sich nicht ändern. Und das ist echt keine gute Aussicht. Oder was meint ihr?
Ja, Holger, vielen Dank für die Nachricht. Das ist wirklich nochmal eine schöne Perspektive. Waren jetzt auch ein paar Sachen dabei, wo man was dazu sagen müsste. Kai, willst du mal anfangen? Warum wurde Scott Fitterer noch nicht entlassen?
Das kann ich dir ehrlich gesagt auch noch nicht sagen. Ich bin ja eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das jetzt demnächst passiert, damit ein neuer General Manager kommen kann, um schon mal das Scouting zu übernehmen, dass die Needs sich damit zu beschäftigen, sich so ein bisschen einzuarbeiten. Aber wahrscheinlich ist es nicht so wahnsinnig üblich, einen General Manager während der Saison zu entlassen. Ich denke, das wird dann wahrscheinlich am Ende der Saison passieren. Also da gehe ich auch ganz schwer davon aus, dass genau das passiert. Letztendlich ist er ja jetzt aktuell nicht da, um großartige Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, Vertragsverlängerung und, das wird erst nach der Saison passieren. Wie gesagt, würde ich für sinnvoll halten, da jetzt schon jemanden zu haben, der sich da so ein bisschen einarbeitet in die Materie. Allerdings glaube ich auch, dass wenn ein General Manager geholt wird, der jetzt nicht ganz blind da reinläuft, sondern wahrscheinlich auch schon so ein bisschen weiß, was bei den Panthers so angesagt ist und wie man sich da vielleicht am besten verhalten sollte und der auch eine Vision dann letztendlich hat. Aber das kann alles nach Ende der Saison passieren und ich gehe ganz, ganz schwer davon aus, dass genau das auch passiert.
Also nur, ich glaube, wenn wir uns in der Geschichte der Panthers fortbewegen, dann kam das tatsächlich sogar schon ein paar Mal vor, dass der GM auch in der Saison gefeuert wurde. Marty Herney beim ersten Mal auf jeden Fall. Da bin ich mir relativ sicher. Bei Dave Gettleman bin ich mir nicht so ganz sicher, könnte ich mir aber auch vorstellen. Und Marty Herney beim zweiten Mal, das weiß ich jetzt gar nicht.
Ich glaube, es war auch kurz vor Ende der Saison oder so, irgendwie sowas in die Richtung.
Also die Frage ist ja hier, ich meine, die stellst du dir beim Head Coach auch, also das ist für mich dasselbe. Was gewinnst du in diesem In-Season-Firing, wenn du nicht der Meinung bist, dass vielleicht der Nachfolgetrainer schon in deinem Team ist? Gerade ne, durch die Regelung mit Verhandlungen und erst nach den Divisional, glaube ich, ne, hatten wir gesagt.
Genau. Ja.
Gewinnst du ja nichts, außer irgendwie zu versuchen, das Ruder rumzureißen oder Frieden zu stiften innerhalb der Organisation oder irgend sowas. Das ist das eine. Das andere, also ich habe vor ein paar Wochen hier und da auch so, also auch nur gerüchteweise irgendwelche Sachen gelesen, dass es rumgeht, dass es schon sehr, sehr gut sein könnte, dass Tepper an Fitterer festhalten will. Aber es gibt keine logische Erklärung, meiner Meinung nach, für dieses Ding, weil, also wie gesagt, wir haben das schon von aus unserer Perspektive macht es keinen Sinn, weil die Kaderzusammenstellung und allein nur der letzte Draft einfach schlecht war. Es kann natürlich sein, dass, ne, dass es zwischen Fitterer und Reich, beziehungsweise zwischen oder Reich und Brown, ne, was Spieler Talent beziehungsweise Fähigkeit für dies oder jenes Scheme, was das angeht, dass es da zu Differenzen kam, die wir irgendwie nicht wussten, oder dass sie da aneinander vorbeigeredet, gedraftet, gescoutet haben. Glaube ich aber auch nicht, weil das würde dann trotzdem ja solche Sachen nicht erklären wie DJ Johnson und lauter solche Sachen. Das, ja, also ich sehe in keiner Welt, dass Scott Fitterer General Manager bei diesem Team bleiben kann. Nicht nach dieser Saison, nicht nach diesem Move, dem Head Coach und diesem All-Star in Anführungsstrichen Stab nicht mehr wie eine Dreiviertelsaison zu geben. Hast du das mitbekommen mit dem Twitter-Account der Frau von Thomas Brown?
Ja. Also nur den Anfang, falls da jetzt noch mehr passiert ist, wäre es interessant.
Ja, ich hab das auch nicht mehr so weiter verfolgt, aber angeblich twitterte ja die Frau von Thomas Brown mit: Wir sind schon längst gefeuert und er ist nur noch da, weil es irgendjemand geben muss, der die Plays called. Mhm. Also die wurde dann, glaube ich, auch wieder gelöscht danach. Ein bisschen skurril, ich habe das nicht weiter verfolgt, aber auch, also egal, was da dran ist oder was nicht dran ist, das macht dieses ganze Ding noch viel weirder, als es schon ist.
Ja, also da denke ich dann immer, okay, was gewinnt sie dann, wenn sie
das postet?
So, also das ergibt ja auch gar keinen Sinn irgendwie. Und dass ein neuer Coach sich sehr wahrscheinlich dann eine neue Zusammenstellung dahin setzt oder so, dürfte ja auch relativ klar sein. Also
ja.
Ich glaube, da wird jetzt nicht so wahnsinnig viel bleiben. Ivero jetzt, wenn der jetzt nicht irgendwo Headcoach-Chancen bekommt, das könnte ich mir noch vorstellen, weil ich denke mal, so ein neuer Headcoach wird dann wahrscheinlich sagen, die Defense letztes Jahr war einfach super. Das wollen wir so weitermachen. Seine Vision, also der neue Headcoach wird sich ja auch mit den Coaches, die da sind, unterhalten, sehr wahrscheinlich, denke ich jetzt mal, wenn er sich sein Coaching-Staff zusammenstellt und ja.
Ja, oder auch. Ja, und außer Ivero kriegt Angebote, ne? Und ich meine, offene genau. Stellen wird es genug geben.
Ja.
Und er, also, ne, top.
Weil das ist halt auch die Frage, ne? Also das, was Holger auch sagte, warum Ivero dann nicht als Headcoach benannt wurde. Und da habe ich irgendwo gehört, ich weiß es gar nicht mehr, in irgendeinem anderen Podcast, glaube ich, oder so, dass man munkelt, dass Ivero auch bei den Denver Broncos die Chance gehabt hätte, Interim Headcoach zu werden, aber da auch schon abgelehnt hat. Also du weißt halt nicht, ob sie nicht ihn vielleicht sogar gefragt haben, ob er Headcoach sein möchte, aber gesagt hat, nee, tut mir leid, unter den ganzen Umständen, weil der weiß ja, ne, wenn man sich dann diesen Athletic-Artikel durchliest, ist er ja mittendrin und weiß möglicherweise, was da alles so passiert und sagt, ich habe keine Lust, mich da jede Woche mit David Tepper hinzusetzen und alles auseinander zu diskutieren, wenn hinter meinem Rücken da irgendwie die ganzen anderen Coaches und Scott Fitterer da irgendwie zündeln. Das tue ich mir nicht an, das zerstört meine Reputation, deswegen lasse ich das mal lieber sein. Kann natürlich auch sein, dass er abgelehnt hat und dass deswegen Chris Tabor dann der Interim Head Coach geworden ist.
Naja, und eben, das hatten wir letzte Woche ja besprochen, dass es sich an der Personalie von Chris Tabor und John Campen heißt er, glaube ich, gell?
James.
James, John. von Campen und Tabor, dass das ja schon zu Unruhen im Team geführt hat, weil Tepper gesagt hat, die zwei behalten wir auf jeden Fall. Aber ansonsten, Frank, such dir dein Team raus, aber die zwei solltest du behalten. Das gab ja Beef. Dass sich dann Tepper eher an den wendet, der erstens schon länger da ist. Ich glaube, das ist jetzt eine konsequent, das kann man ihm, glaube ich, auch nicht vorwerfen. Zumal, wie du richtig sagst, wir wissen nicht, wie das genau dann gelaufen ist.
Genau, ne, vielleicht möchte er, also vielleicht, wir haben ja immer gesagt, es wäre sinnvoll, Ivero als Interim Head Coach auszuprobieren, mhm. wenn man ihn nachher als Head Coach Kandidaten in Betracht ziehen möchte. Wenn David Tepper das nicht möchte, brauchst du ihn halt auch nicht als Head Coach Kandidaten ausprobieren, ja. sondern dann kannst du lieber sagen, okay, dann kümmere dich weiter um die Defense, lass die bitte so stark bleiben, wie sie ist, und wir ziehen dafür dann halt Chris Tabor ab und lassen den Interim Head Coach werden, weil der halt auch schon Erfahrung auf dem Gebiet hat. Deswegen ist das die sinnvolle Wahl, die wir da jetzt treffen. Also ja. genau, das zeigt, glaube ich, in keine Richtung so, ne?
Interessanter Punkt, warum wir glauben oder ob wir glauben, dass Tepper sich ändert, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Das wissen wir natürlich nicht und ich kann es mir einerseits auch nicht vorstellen, dass er es tut, um vielleicht doch kurz dieses Trainer-Karussell aufzumachen. Wenn wir über bestimmte Namen reden, die da genannt werden, sei es ein Bill Belichick oder ein Jim Harbaugh, egal wie man jetzt zu den Personen steht, das sind eigentlich ja Persönlichkeiten, also die kann ich mir dann bei so einem Owner wiederum nicht vorstellen, weil also weder Bill Belichick noch John Harbaugh kann ich mir vorstellen, dass die sagen, alles klar, ich bin hier Carolina Panthers Head Coach, vielleicht auch in Mischung hier wieder so CEO mit GM-Rechten etc. Und dann kommt der Owner und sagt, ah, ich hätte gerne mal wieder ein anderes defensives Scheme. Also da mhm. kann ich mir beide nicht vorstellen, die dann sagen, alles klar, Dave. ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also mit Belichick und mit Harbaugh in keiner Welt nicht. Und also ne, man weiß ja nicht, was dran ist, angeblich, ne, aber hat Tepper ja auch letztes Jahr schon mal so ein bisschen bei Harbaugh vorgefühlt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und er wird nicht mit diesen Kandidaten sprechen, spielen etc. Angeblich, das ist aber auch nur ein Gerücht, das ich gelesen habe, hat Tepper wohl auch in der Saison schon mal in New England angefragt, was müssten wir denn auf den Tisch legen, wenn wir Belichick zu uns haben wollen. Ne? Also praktisch als Trade. Also dann wird er sich ja ändern müssen mit seinem Ansatz, wie er Einfluss auf das Footballgeschäft nehmen kann. Weil wie gesagt, ich kann es mir bei diesen Personalien einfach nicht vorstellen, unabhängig davon, ob ich die jetzt gut oder schlecht finde.
Mhm. Meine Antwort habe ich da, glaube ich, beim letzten Mal schon gegeben, warum ich glaube, dass Tepper sich ändern wird, weil er Erfolg haben will. Er wird auf lange Sicht merken, dass das so, wie er das macht, nicht funktionieren wird. Das dauert bei ihm länger, da gebe ich Holger komplett recht. Jemand mit einem so großen beruflichen Erfolg, mit einem so großen Ego, was David Tepper hundertprozentig hat, weil er halt ein erfolgreicher Mensch ist, beruflich gesehen, der wird sein Ego ja nicht einfach zurückschrauben. Der wird wahrscheinlich jetzt auch noch mal ein bisschen auf den Tisch hauen. Und wenn du jetzt die großen Namen anbringst als Head Coaches, ich weiß gar nicht, ob er das nicht spannend und interessant findet, wenn er mal so jemanden wie Harbaugh zum Beispiel hat oder wie Belichick, mit dem er dann redet, der ihm aber relativ klar sagt, okay, pass mal auf, David, ich werde mich jetzt nicht einmal die Woche mit dir hier hinsetzen und dir Rede und Antwort stehen, wie ich das Team führe, das ist meine Aufgabe. Und vielleicht ist das etwas, was David Tepper halt auch braucht, jemand, der ihm Kontra gibt. Und ich glaube, wenn das ein wirklich ausgewiesener Football-Experte ist, dann hört der dem auch dann irgendwann zu. Also das könnte ich mir auf alle Fälle vorstellen. Deswegen glaube ich glaube, dass er sich ändern wird. Ich weiß nicht, wie schnell das passieren wird. Es kommt ein bisschen darauf an, wie jetzt so die ganzen Entscheidungen getroffen werden. Ne? Wer wird der neue Head Coach? Was für ein GM holen wir uns, wenn wir denn einen holen? Wenn nicht, wie gesagt, dann falle ich so ein bisschen vom Glauben ab. Ich glaube, alles, was jetzt passiert in genau diesen Entscheidungen, wird uns zeigen, wo der Weg der Carolina Panthers jetzt kurzfristig hingehen wird. Mhm. Das kann ich mir vorstellen gerade.
Vielleicht an der Stelle nochmal kurz zu, weil das ja auch immer so ein Punkt ist, die jetzt das Front Office und hier die Führung und so, das ist ja das eine. das ging gestern Abend natürlich beim Spiel auch sehr viel bei Twitter rum, da Fotos des quasi leeren Stadions und hier, das ist die David Tepper Experience oder hier, David, guck mal hin. Also ja, das ist auch
you
so.
You did that.
Genau. Es braucht natürlich auch wieder, ne, die gewisse, ja, Kultur auch, ne, Fankultur. Wir haben jetzt gehört, Cam Newton würde auch als Teampräsident zurückkehren. Greg Olsen hat mal so gesagt, naja, ich fände schon auch irgendwie interessant, irgendwie Headcoach zu werden. Glaubst du, also brauchen wir tatsächlich in irgendeiner Position diese alten Veteranen als, keine Ahnung, Maskottchen, Aushängeschilder, damit so ein bisschen, ja, so ein bisschen Vibe wieder zurückkommt?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das wäre natürlich für die Fans eine schöne Sache. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwas daran ändern würde, wenn die sich ihr Denkmal möglicherweise zerstören. Mhm. Und auf der anderen Seite dann aber auch vielleicht, es ist nicht richtig, vielleicht an dem Alten festzuhalten. Ich glaube, wir haben vorher drüber gesprochen. Ne? Ich tue mich immer noch ein bisschen schwer damit, wenn ich so Cam Newton sehe oder so, dann kann ich mir, das ist einfach eine geile Zeit gewesen, wo er hier gespielt hat, auch als er zurückgekehrt ist und direkt das, also das, meine Güte, was war das für ein Gefühl so und was war das ein Gefühl für in der 2015er Saison und was waren das für Gefühle, als der einfach gespielt hat und einfach, weiß ich nicht, in die Endzone geflogen ist. Wer hat denn das noch? Sam Brown, ne? Ich glaube, der ist da auch leicht wie ein Superman in die Endzone geflogen gestern. Nicht so schön gelandet wie Cam. Aber ey, dafür höher gesprungen. Also keine Ahnung. Natürlich würde ich mir das zurückwünschen, aber ich glaube, ich möchte lieber was Neues starten. Ich möchte, glaube ich, lieber neue Carolina Panthers anhimmeln und kreieren oder sehen, wie sie sich aufbauen, ohne an den Alten festzuhalten. Ich glaube, es ist ein bisschen an der Zeit. Es ist jetzt viel, viel rausgegangen, was wir alle kannten und was wir alle mochten. Und jetzt ist es an der Zeit, dass sich was Neues aufbaut, eine neue Legacy bildet sozusagen. Ich glaube nicht, dass man sich da so an den Alten festhalten sollte. Für mich war es ja auch schon Frank Reich und das hat ja nun überhaupt nicht funktioniert.
Ja, ich bin zum Beispiel immer sehr, sehe den Punkt ähnlich. Ich glaube schon, dass es so kulturell vielleicht ein bisschen was machen kann für die Fans hauptsächlich, da vielleicht, ne, dass die Narben vielleicht schneller verheilen oder so. Bin da aber auch sehr, sehr vorsichtig, wenn es geht, dass diese alten oder dass Spieler dann als nächster Trainer irgendwo gesehen werden. Ne? Es heißt ja immer, ich meine, Luke Kuechly sitzt in seiner Radiobox und macht da mit Jake DeLome einen Riesenspaß. Übrigens die Woche schönes Gespräch im Podcast vom Charlotte Observer, Scott Fowler und Jake DeLome, die auch da ein bisschen drüber sprechen. Und alle sagen, ja, Luke Kuechly müsste doch zurückkommen und wenigstens die Defense trainieren. Und sage ich immer, ja, ey, also der Typ war ein begnadeter Spieler. Wir wissen aber wirklich nicht, ob er auch wirklich ein guter Trainer ist.
Akribischer Arbeiter, ne? Ich glaube, der würde sich da wahrscheinlich gut reinarbeiten, aber du weißt nicht, ob er das Talent hat, andere Spieler zu coachen und da zu bestehen. Also vor allem scheint er das ja nicht in Betracht zu ziehen. Ich glaube, das ist auch Wahnsinn. Also,
das wissen die wahrscheinlich auch selber irgendwann. Ne? Yeah. Ich meine, irgendwann gibt es vielleicht den Schritt, finde ich dann auch okay. Ich bin auch fein damit, wenn Greg Olsen irgendwann sagt, er will Trainer werden und nochmal vielleicht irgendwo trainieren. Gerne soll er seine Trainererfahrung aber bitte nicht zuerst bei den Panthers machen.
Das wird ihm auch nicht gut tun letztendlich. Ja. Und vor allem dieses, weiß ich nicht, aus der Booth rein in einen Headcoach-Posten, das finde ich auch ein bisschen schwierig.
Ja, gewagt. Kommen wir zu den schöneren Dingen und zwar reden wir mal nur übers Aussehen. Ich habe es nicht mehr geschafft, das rauszusuchen. Ich glaube, das muss die 19er oder die 20er Saison gewesen sein. Da waren die Panthers ja auch manchmal in All Black, also schwarze Hosen, schwarze Socken, schwarzes Jersey. Der Helm war damals noch nicht schwarz. Allerdings war die Bilanz bei den schwarzen Kombos immer sehr verhalten. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, denn gestern wurden das zweite Mal die schwarzen Helme getragen. Aber das erste Mal diese Saison, glaube ich, gell? Aber das zweite Mal insgesamt, genau.
Ja.
Und mit den schwarzen Helmen sind die Panthers jetzt 2-0. ist schon mal ein bisschen Puffer nach vorne gearbeitet. Die sehen wahnsinnig geil aus, diese schwarzen Helme.
Ja.
Mit den, also und dann mit den schwarzen Jerseys und dann auch noch hier dann, also Bryce Young hat ja gestern außerdem noch dann das Schuh-Game gewonnen mit den schwarzen Schuhen und den blauen Streifen. Das ist einfach, deswegen sage ich immer, ey, das sind schwarze Panther und deswegen
so.
Lass diese blauen Uniformen weg. Ich weiß, wir verlieren jetzt Hörer, aber lass diese blauen Uniformen weg.
Ich mag das Carolina Panthers Blue, du weißt es, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann wäre es tatsächlich auch schwarz auf alle Fälle die Kombo, die wir immer spielen müssen. Es sei denn, wir treffen auf eine ähnliche Kombo, dann kann es von mir aus in weiß weitergehen. Aber ganz schwarz, Panthers sind halt ganz schwarz. Silberne Helme braucht auch kein Mensch. Also so, das ist auch nicht schlimm.
Alle Helme irgendwie dann, also ich finde, vor allem ist der Panthers-Helm der Silberne, das ist auch irgendwie, das ist so nichts Halbes, nichts Ganzes. Das ist irgendwie so, sehen alle irgendwie so aus, ob es dann Cowboys sind oder Patriots oder wer ist denn noch alles Silber? Viele. Oder wahrscheinlich auch gar nicht mehr, nicht so viele. Aber
ja, aber historisch würde ich mich damit wahrscheinlich auch ein bisschen schwer tun, weiß ich nicht. Aber nee, eigentlich nicht, wenn ich die schwarzen Helme sehe, das ist schon Next Level so.
Ja, also das war ein richtig, richtig starkes Jersey-Game gestern. Finde ich richtig cool. Mich mal noch eine blöde Frage. In der Endzone sind ja immer diese Augen, ne, von dem Panther. Ja. Die waren doch früher gelb, oder?
Waren die jetzt, die sind blau jetzt,
die
ne?
Die sind blau jetzt, ja.
Früher waren sie gelb, ja, ja.
Ja, ne, die waren gelb. Mhm. Dachte ich mir
genau.
Nämlich.
Ne? So gelb-orange halt so, ne, genau.
Hat sich irgendwie geändert und nämlich der...
auch auf der Homepage, wenn du auf die Homepage gehst, dann blicken dich ja auch erstmal diese zwei Augen einmal. Die blinzeln sogar kurz und dann...
Echt geil.
Ja. Also zumindest auf dem Handy.
Ach so, ja gut, das kann sein, dass da nochmal so ein extra Gimmick ist. Und was wollte ich gerade? Stimmt, weil letztes Jahr gab es doch immer vor den Heimspielen diese AR-Panther, die dann so übers Stadion gesprungen sind und die Fahne vom Gegner im Team gefangen haben. Und der hatte nämlich dann, glaube ich, grüne Augen. Auch nicht so ganz konsequent. Hier Props an das Teamdesign. Das sieht jetzt richtig gut aus.
Ja, auf jeden Fall. Das macht schon einiges her. Das sieht tatsächlich ziemlich cool aus.
Jo, du hast eine Frage vorbereitet, oder?
Ich habe eine Frage vorbereitet. Da bin ich sehr gespannt tatsächlich drauf, ja. Ist natürlich, nach so einem Rivalry-Game wird es auch eine Rival-Frage werden für dich. Ich sehe schon, dass auf Instagram die meisten die richtig beantworten tatsächlich. Es gibt immer Ausreißer.
Ich weiß, ist ja einfach.
Ja, dann bin ich mal sehr gespannt. Es geht nämlich um die 2017er NFL-Saison. Da hatte die NFC South drei Teams, die sich für die Playoffs qualifiziert haben.
Mhm.
Weißt du, welches Team es nicht geschafft hat in dem Jahr in die Playoffs?
Ich weiß, dass die Panthers und die Saints in den Playoffs waren, denn das war die Wildcard und da sind die Panthers leider gleich in der ersten Runde rausgeflogen. Gegen die Saints auch noch, gell? Ist halt auch richtig scheiße. also ich, das heißt, es bleiben jetzt nur noch Falcons oder Buccaneers. Bei den Buccaneers war wahrscheinlich noch James Winston Quarterback, deswegen gehe ich stark davon aus, dass die Buccaneers nicht in den Playoffs waren, sondern die Falcons mit in den Playoffs waren.
Ich liebe es, wie du dir das immer herleitest. Ne? Das ist total toll. Mal hast du recht, mal nicht. Aber es ist total toll, dass du hast immer Antworten und immer weißt du Sachen, die mir selbst nicht mehr so parat sind.
Was hättest du jetzt nicht gewusst?
Das Playoff-Spiel, dass die Panthers gegen die Saints direkt verloren haben. Ich bin so schlecht in historischen Sachen, die im Kopf zu behalten, wie so Spiele waren in der Saison. Also die 2015er Saison möchte ich ganz eindeutig ausklammern und auch die andere Super Bowl-Saison 2003. Da erinnere ich mich an einige Sachen. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr schlecht. Ich könnte dir, kannst du mir zum Beispiel sagen, bevor ich dir diese Frage jetzt gleich beantworte, weil wir gerade über die Jersey-Kombo gesprochen haben, gegen wen haben denn die Carolina Panthers im letzten Jahr diesen schwarzen Helm das erste Mal getragen und da dann offensichtlich gewonnen, was ich auch nicht wusste, aus dem Kopf.
Boah, nee, ey, weil die... War es auch ein Division-Game?
Ja, ich hätte es nämlich auch gesagt. Ich hätte jetzt tatsächlich auch wieder Atlanta Falcons gesagt. Aber...
Aber achso, du hast die Antwort jetzt nicht parat.
Nein, nein, ich hab sie leider nicht parat. Wir werden sie geschrieben bekommen. Liebe Hörer, schreibt uns bitte die Antwort. Ich werde auch versprechen, sie nicht rauszusuchen. Und ihr schreibt sie uns einfach in den Kommentaren. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es leider wirklich nicht mehr.
Ja, hart.
Aber so geht's in meinem Kopf leider. Und das habe ich mir leider antrainiert, oder leider, eigentlich ist es ganz gut, im Hier und Jetzt zu leben und nicht in der Vergangenheit. Bei manchen Sachen ist es sehr gut und sehr sinnvoll, das nicht zu tun. Ich gucke eigentlich mehr nach vorne als nach hinten. Und
das deswegen ist sehr gut.
Ja, aber trotzdem würde ich ja mich gerne mal an manche Sachen auch erinnern und so. Wie zum Beispiel die 2017er Saison, wo du natürlich recht hast, die Tampa Bay Buccaneers haben es nicht in die Playoffs geschafft.
Die waren wahrscheinlich richtig schlecht auch 2017. Ich meine, Buccaneers waren immer richtig schlecht, bevor Tom Brady kam.
Ich glaube, da waren alle in der NFC South richtig schlecht. Aber genau, ich fand die Frage passte jetzt eigentlich gerade auch ziemlich gut zur jetzigen Situation. Mhm. Weil es da ja auch theoretisch alle schaffen können und die Falcons gestern einfach einen riesengroßen Dämpfer durch diese 9-7 Niederlage erhalten haben.
Wir sprechen ja, glaube ich, auch jedes Mal drüber, ne? Aber Falcons ist ja, also Falcons und Saints ist ja schon auch echt Hass. Also Buccaneers.
Ich glaube, Falcons ist wirklich Hass. Ja, ja. Das ist, da geht's richtig rund, ja, genau.
Und so Buccaneers ist immer so, hey, das ist mir egal, so irgendwie. Ich fände es jetzt schon auch in Ordnung, weil ich glaube, Buccaneers ist das letzte Saisonspiel. Und ich hatte ja im Newsletter auch am Freitag geschrieben, ich finde es halt schon in Ordnung, wenn, ich meine, irgendjemand wird die NFC South gewinnen, wenn die Panthers nochmal jetzt so ein paar Playoff-Träume platzen lassen bei den Division Rivals, da, also damit da keine Wildcards mehr drin sind, fände ich jetzt schon auch okay. Es muss nicht unbedingt Baker Mayfield jetzt zurückkommen zu den Panthers am letzten Spieltag und dann da mit einem Sieg dann auch noch die Playoffs irgendwie klar machen. Also das muss jetzt irgendwie nicht so sein. Wobei ich jetzt Stand jetzt davon ausgehen würde, dass die Bucks die Division auch gewinnen. Aber das ist der NFC South ein bisschen relativ.
Ja, du, ist auch relativ irrelevant einfach, ne? Also so von der Sache her. Weiß ich gar nicht, lass die das mal alle machen, die scheiden eh in der ersten Runde dann sehr wahrscheinlich aus. Also ganz andere Teams, auf die man sich dann konzentriert nachher in den Playoffs.
Absolut. Sehr schön. Gute Frage, aber erfolgreich hergeleitet.
Ja, sehr gut.
Schön, dann kommen wir jetzt, ich bin jetzt leider gerade hier aus meinem Sendungsskript rausgeworfen worden, aber das nicht vielleicht wieder
einfach rausgeschmissen da. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Kann gut sein. Aber dann haben wir jetzt nochmal eine Hörernachricht oder kommt die erst später?
Ja, der Andi.
Der Andi. Andi, was geht los auf unseren Straßen?
Mahlzeit, Männer. Andi aus seiner Flugzeugkabine hier. Ich bin ja bekannt als Mann der wenigen Worte, deswegen werde ich mich heute kurz fassen. Endlich mal wieder ein Victory Monday. War zwar nicht schön, aber frei nach dem Motto, a win is a win, wünsche ich euch heute ganz viel Spaß bei der Sendung, mal wieder einen Sieg zu besprechen, Game Balls zu verteilen und ja, einfach mal wieder einen Sieg zu analysieren. Ist ja eine Seltenheit geworden mittlerweile. Aber nun gut. Wie gesagt, ich wünsche euch ganz viel Spaß, genießt eure Sendung. Und weil nächste Woche Heiligabend ist am Sonntag, wünsche ich euch allen nur ganz, ganz frohe Weihnachten, euch, euren Familien und natürlich euren Hörern. Und genießt die Zeit mit der Familie, bringt den Kopf ein bisschen frei. Ja, genau, das war es eigentlich, was ich dazu sagen wollte. Heute echt nicht viel. Ich bin on the road again und euch wünsche ich ein fröhliches Victory Monday. Keep pounding!
Vielen Dank, Andi, für die Nachricht. Auch schöne Grüße, frohe Weihnachten und gute Fahrt.
Auf jeden Fall.
So, dann gehen wir doch mal so ein bisschen durch das Spiel. Ist ja immerhin ein Sieg. Gab nicht viele Punkte, aber man kann ja trotzdem mal kurz drüber gehen, was es so gab. Zum ersten Quarter habe ich, glaube am Anfang schon so alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Also ja, ne, also es ist ein, also Turnover on Downs bei beiden Teams.
Im ersten Drive. Da dachte ich, meine Güte, ey, was werden wir uns hier jetzt angucken müssen? Boah.
So nach dem Motto, das Wetter ist so schlecht, wir punten auch einfach nicht.
Wir spielen das einfach hier. Wir machen das jetzt hier richtig. Das war wirklich, das war schlimm.
Vor allem, also da hatte ich halt schon wieder so diese Resignation oder diesen Frust, ne? War das nicht dann auch beim vierten Down? Bitte nicht in der Shotgun, bitte nicht in der Shotgun. Ah, Shotgun, ah, funktioniert nicht, toll.
Ja, genau.
Ja. Wobei sie gerade ja direkt, glaube ich, im allerersten Play stand Bryce Young sogar an der Center, ne?
Mhm, genau.
Ja.
Ja, das ist, also sie haben es wieder gemixt, aber diesmal mehr in der Shotgun als beim letzten Mal. Wahrscheinlich auch, weil es vielleicht einfacher ist bei der Ballübergabe, da bin ich mir nicht so ganz sicher, dass er sich damit vielleicht dann, wenn der Ball nach hinten gesnappt wird, ist es vielleicht besser, als so eine nasse, glitschige Übergabe direkt zu machen. Könnte natürlich schwierig sein. Da bin ich mir nicht sicher. Dafür war ich nie Quarterback, um das wirklich herausfinden zu können, wie schön sich das anfühlt, meinem Center am Po rumzufassen.
Oh boy. zweites Quarter. Erstmal schön 0-7 hinten gelegen und gedacht, ach ja, okay, dann Run-Defense eigentlich gut bis da, ne? So.
Ja, genau. Also da gab es ja nicht diesen, genau, da hätte es das ja fast Robinson schon geschafft in die Endzone, der wirklich, also ich war ja höchst enttäuscht, weil ich musste mich kurz vor dem Spiel entscheiden, wen stelle ich in meinen Fantasy-Lineup, Bijan Robinson oder DJ Moore, und habe mich für Bijan Robinson entschieden. Der hat, glaube ich, minus einen Punkt oder minus 0,1 Punkt gemacht. Der hätte mir richtig wehtun können. Also kann er nach wie vor noch, das Spiel ist noch nicht entschieden, aber das hat echt wehgetan. Und das wäre der einzige gewesen, dem ich das gegönnt hätte, da Punkte überhaupt zu machen. Aber dann war es doch, das war dann der Run von Cordarrelle Patterson in die Endzone, ne? Ja, genau.
Der Mike Davis ist nicht mehr in Atlanta, oder?
Nein.
Hat es auch nicht lange ausgehalten.
Aber wo ist der jetzt gerade gelandet?
Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch irgendwo spielt.
Mike.
Ach ja. Panthers gleichen aus. 34 Yard Field Goal durch Pinheiro. Man hat Chris Tabor da, glaube ich, schon gleich sein Special Teams Hobby immer gesehen und natürlich auch aus der Panne aus der letzten Woche, dass er immer noch mit extra Blocker für die Kicks irgendwie reingegangen ist. Aber das Interessante kam eigentlich nach dem Field Goal.
Genau, also du meinst den Kickoff, richtig? Ja. Ich musste einmal nur ganz kurz gucken. Mike Davis ist aktuell Free Agent, nachdem er 2022 für die Baltimore Ravens gespielt hat. Also tatsächlich momentan zu haben, der junge Mann, 93 geboren, College South Carolina. Das hatte ich alles nicht mehr im Kopf. Aber ja, also der ist tatsächlich gerade Free Agent. Genau, er hat tatsächlich Grugier Hill den Kickoff machen lassen. Ich habe es nur das eine Mal wahrgenommen. Wahrscheinlich habe ich das nicht so richtig gesehen. In den Snapcounts steht, das hat er zweimal gemacht.
Genau.
Habe ich offensichtlich das zweite Mal nicht so wahrgenommen, weil da wahrscheinlich nicht so viel drüber gesprochen wurde.
Ja, gar nichts irgendwie. Und ich frage mich auch bis heute, also why? Aber keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach, dass er einfach als nochmal als Linebacker halt irgendwie da stand, so, oder?
Genau, als extra Tackler. Mhm. Ne? Also damit er, weil letztendlich der Kicker ist ja niemand, der nochmal einen Spieler tackelt. Das ist hier aber natürlich dann anders, wenn du einen Linebacker hast, der die Kicks ausführt. Mhm. Und die auch, also zumindest der eine, den ich wahrgenommen habe, gar nicht so schlecht war. Dann hast du damit noch einen extra Tackler auf dem Feld, der ungeschützt sozusagen ist, weil Kicker ja normalerweise nicht beachtet werden dabei. Der also nochmal freie Fahrt hätte auf den Returner, wenn es denn notwendig gewesen wäre. Das ist tatsächlich so ein kleines Special Teams Game gewesen von Chris Tabor, was ich wirklich sehr interessant fand, weil ich das noch nie gesehen habe in der Form. Ohne Not einen Linebacker kicken zu lassen. Also beim ersten Kick zumindest haben sich ja auch die Kommentatoren gefragt, ob denn da irgendwas mit Eddie Pinheiro war, ob der sich verletzt hat oder nicht. Fand ich einen ganz interessanten Kniff.
Es gab es nicht vor ein paar Jahren mal ein Spiel, es muss vor 2 Jahren gewesen sein, wo wir keinen Kicker hatten.
Ja.
Und dann haben ja auch stellenweise, glaube ich, mal andere Spieler versucht zu kicken. Mhm. Und sind halt
warm machen schon. Das ist ja verrückt.
Und sind gnadenlos gescheitert.
War nicht Mike Davis sogar einer von denen, die gekickt haben?
Kann sein. Ich erinnere mich gerade nur, dass es mal dieses Spiel ohne Kicker gab und es muss 20 gewesen sein. Ich meine, das war nach dem Cam Newton Comeback. Müsste aber nochmal nachgucken.
Kann sein, da war dieser eine, also auch die Namen und ich, ne? Da war dieser eine Kicker, der sich beim Warmmachen verletzt hat. Und das hat er ja jetzt auch, also nach der zweiten Verletzung beim Warmmachen haben wir ihn dann ja letztendlich auch gefeuert.
Ja, genau.
So, der aber gar nicht so schlecht war. Ich habe den Namen.
Habe ich jetzt gesagt, auch nicht mehr. Ne?
Der ist jetzt gerade raus. Aber da gab es das mal. Ich fand es auch letztens interessant. Ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang, da hat die NFL letztens auf ihrer Instagram-Seite zusammengeschnitten Field Goals und Field Goal Tries von Nicht-Kickern. Mhm. Und das fand ich auch, das sah sehr interessant. Also, es ist schon sehr interessant, wenn da richtig breite Spieler, die noch breiter sind als Joey Sly, anlaufen, um zu versuchen, ein Field Goal zu erzielen. Das sieht immer irgendwie cool aus.
Ja, und ich meine, gerade Joey Sly ist ja für einen Kicker ja schon auch, also der ist ja doppelt so breit wie Pinheiro zum Beispiel.
Ja. Linebacker-Statur, ne?
Ja.
Da könnte man das mal eher andersrum ausprobieren.
Drittes Quarter, eine Schlüsselszene, vierter Versuch, Pass auf Adam Thielen, der ja dann short oder nicht short war. Ich fand es tatsächlich dann aus der Zeitlupe raus oder irgendwie schwer zu beantworten. Was aber zu skurrilen Situationen geführt hatten, weil Bryce Young und die Offense noch auf dem Platz stand und die Falcons sich sicher waren, dass es ein Turnover on Downs gibt und dann relativ lange beide Offenses auf dem Platz standen. Gab dann auch irgendwie dann so einen netten Handshake zwischen Desmond Ridder und Bryce Young, was man ja eigentlich nie sieht, dass beide Quarterbacks auf dem Platz stehen.
Das war eigentlich ganz niedlich,
ja, ne? Irgendwie. Hatte ein bisschen Humor. Die Entscheidung, ja, weiß ich nicht. Ich hätte irgendwie mit beidem gehen können. Für mich war es nicht so hundertprozentig eindeutig. Man hat am Bild, weil du dann auch denkst, okay, gehen wir jetzt wirklich aus, wo das Knie den Bogen berührt? Eigentlich ja, dann hätte ich eher gesagt, dann wäre es für mich fast ein First gewesen. Sie haben aber nie so genau auf das Knie, ne, sondern sind immer so an seine Unterschenkel irgendwie so rangegangen. Genau. Ne?
Das haben sie irgendwie als Fixpunkt dann genommen. Ich verstehe, wenn die Entscheidung gewesen wäre, also wir positionieren den Ball da und es ist kein First Down und dann schauen wir uns das nochmal an, dass es schwer ist, das zu overturnen. Das verstehe ich grundsätzlich.
Sie hätten wenigstens die Chain Crew holen können. Also die finde ich auch albern, aber ja. Dann hätten sie wenigstens nochmal nachgemessen.
Ja, es ist auf alle Fälle, also für mich war es ein First Down. Ich bin da, aber wie gesagt, also ich saß da, habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Kann es aber grundsätzlich, also es ist ja nun keine eindeutige Entscheidung gewesen, dass das recht klar war für mich. Aber wenn ich hätte die Bilder ein wenig anders interpretiert und ein bisschen später gesehen, und dann wäre es für mich auf alle Fälle ein First Down gewesen. Mhm. So, mal wieder ein Turnover und Downs.
Und dann kam es zu einem Fumble noch im dritten Quarter.
Da kommen dann die Minuspunkte für Bijan Robinson. Ja, da, also wunderschön gemacht von Troy Hill, und der Fumble dann recovered von Burns an der 24 der Falcons. Das war richtig gut und richtig stark. Das haben die beiden richtig, richtig gut gemacht. Das hat Spaß gemacht. Da hast du auch gesehen, ne, Burns, der in die Endzone gelaufen ist und sich gefreut hat. Ich weiß nicht, das ist einfach ein guter Typ. Ich bin sehr gespannt, was nach der Saison mit ihm passiert. Das fand ich gut. Alles andere, ansonsten war er ja relativ unsichtbar in dem gesamten Spiel.
Ja, hat am Anfang, also gerade so in den ersten Plays schon ganz gut. Also er hat mehr gemacht wie in der letzten Woche, um es mal so zu sagen.
Ja, das stimmt.
Und das in der letzten Woche war nicht besonders viel.
Ja. Das stimmt auch.
Ich bin heute diplomatisch. Ja, und natürlich das Ärgerliche, und das war dann halt einfach so sehr stellvertretend, Panthers Football, auch noch ein Turnover an der 24 und dann halt, na ja, Falcons, super Red Zone Defense, ne, aber dann halt wieder nur ein Field Goal, 6-7, und da dachte ich schon, okay, also ne, war ja, glaube ich, dann sogar schon relativ spät. Und das ging ja auch wahnsinnig schnell vorbei, dieses Spiel, ne? In diesem ganzen Zeit nur Laufspiele und irgendwas. Es war ging ja richtig schnell, kurz vor 10 war es ja schon durch.
Ja, um 10 war ich fertig mit dem Spiel. Und war ja, wie gesagt, einen kleinen Tick hinterher und dachte schon so, oh, das ist erst 10 und ich bin schon fertig. Was ist denn hier passiert? So, ja, genau.
Da dachte ich eigentlich schon, ist es wahrscheinlich schon entschieden, weil im Zweifelsfall werden die Falcons nochmal irgendwas punkten und dann werden sie es nicht mehr aufholen können. Und ich meine, es sah bis im vierten Quarter auch so aus. Die Interception dann von Xavier Woods, das war ja praktisch rettend für, weil das war ja auch schon super, super nah an der, an der Endzone.
Ja, Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wen Desmond Ridder da gesehen hat.
Ja.
Aber das scheint ja allgemein ein Problem von Ridder zu sein. Genau, also das war
ganz, ganz komischen Read genommen, ne? Weil ich glaube, der, wenn er den, ich weiß nicht mehr, wer da stand, aber wenn er den rechten Receiver genommen hätte, das wäre ein Touchdown gewesen. Mhm. Aber ja, keine Ahnung.
Hat Woods geben.
Ja, und damit natürlich, also hat Woods natürlich das Spiel dermaßen gerettet, und naja, das muss dann an der 10 ungefähr gewesen sein, weil der nächste Drive waren ja dann fast 90 Yards oder irgend sowas, ne?
Mhm. Kommt hin, ja.
Ja, also, und dann Wahnsinn, dann dieser letzte Drive, dann schließlich, ne, wie gesagt, und auch, also gerade im vierten Quarter, Bryce Young, der hatte so einen Gesichtsausdruck, lief immer etwas rum wie ein Rentner, der nicht wusste, was er mit sich anfangen soll, weil er die Hände immer auf dem Rücken hatte, am Handtuch, um die Hände trocken zu machen. Und es sah irgendwie interessant aus.
Ein Rentner, der nicht weiß, was er macht.
Ja, wie so ein Rentner, der so durch den Park geht.
Ja, ich weiß, was du meinst.
In beige, Hände hinterm Rücken, und so Bryce Young auch so keine Miene im Gesicht, so völlig Fokus, aber Hände am Handtuch, und dann, nö, ich lasse euch jetzt mal kurz 90 Yard das Feld runter laufen.
Und die Spieler waren angezündet, ne?
Ja.
Also, du hast es schon bei Jonathan Mingo auch gesehen, wo er da, ich glaube, das war auch in dem Drive, ne, wo er da so ein bisschen adjusten musste, so einen gewobbelten Ball nochmal wieder ein bisschen entgegenkommen muss und so. Das war richtig stark, wie er nachher dann auch wirklich also der war auch fokussiert bis in die letzte Haarspitze. Und DJ Chark nach seinem Mega-Catch dann, so. Der war auch, die waren so heiß einfach irgendwie. Da hast du gemerkt, dass sie merken, dass da jetzt was geht und dass sie das jetzt genau so auch haben wollen.
Hatte Chark nicht vor ein paar Wochen schon mal so einen ähnlichen Ball? Also da läuft er auch außen relativ nah an der Linie. Kriegt den Ball auch noch, aber läuft praktisch im Fang schon raus. Also natürlich auch super tight platziert. Aber dann ist es dann auch noch im Umdrehen. Also das war schon...
Da wäre die Beine gebrochen, wenn ich das versucht hätte.
Und die Zehen. Also zuerst die Zehen.
Und ganz zum Schluss die Zähne. Wahnsinn. Also totaler Wahnsinn. Das ist genau, das haben auch, glaube ich, viele hinterher gesagt, ja, deswegen bezahlen wir dich. So. Aber endlich hat man genau das gesehen. Und Receiver-technisch auch tatsächlich, auch das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, endlich wurde da Smith Marset auch so ein bisschen kreativ eingebunden. Also genau das, was ich mir ja eigentlich immer von LaVisca Chenault...
Genau, eigentlich war das die Chenault-Rolle. Ne? Viel im, oder auch nur viel aus dem Backfield dann raus... mehr gelaufen als gefangen.
Genau, und dann nimm halt deinen Speedster, der, also ne, Chenault wäre ja eher so Brechstange und ich gehe da jetzt durch. Und Marset ist ja eher so ein bisschen der Speedster, der aber auch wahnsinnig viel Effort mitbringt. Und das hat der richtig gut gemacht. Das hat Spaß gemacht, dem zuzugucken. Also das war halt echt schön. Und so öffnest du dann letztendlich auch die Defense.
Ja, also ich fand, also Smith Marset bin ich tatsächlich gespannt, ob wir von dem jetzt in den letzten Spielen nochmal ein bisschen was sehen können. Ich meine, immerhin, ne, der hat einen Special Teams Touchdown schon auf dem Konto. Das gab es auch schon länger nicht mehr. Dann lass uns doch nochmal so ein bisschen durch die Positionen gehen. Wir müssen ja auch Gameballs verteilen heute.
Sind wir direkt dran erinnert worden. Ich dachte auch so, ach, ey.
Ja, gar nicht. O-Line, erzähl doch mal.
Also, ich glaube, es gab 3 Sacks gegen Young. Das ist natürlich weiterhin unglücklich, aber trotzdem sah die O-Line ein bisschen stabiler aus. Und Grund hierfür, Da muss ich halt auf die anderen Positionen so ein bisschen kommen, ist halt, dass das Spiel so ein bisschen geöffnet wurde. Wenn du ein funktionierendes Run-Game hast, und das hat Chuba Hubbard wieder sehr, sehr gut gemacht, in der Hauptsache Chuba Hubbard, wenn du ein funktionierendes Run-Game hast und dann später auch auf deine Receiver verteilen kannst, dann ist es halt so, dass nicht nur die ganze Zeit die Defense nach vorne prescht und halt versucht, den Quarterback zu sacken, weil dann stehen sie ja hinten offen und die Receiver sind dann die Anspielmöglichkeiten für Bryce Young. Deswegen ist dieses Wechselspiel so, so wichtig. Und natürlich ist bei dem Wetter eher Laufspiel angesagt, als den Ball viel durch die Luft zu bewegen. Und der Plan ist einfach richtig aufgegangen. Und du siehst einfach, dass unsere O-Line genau für dieses Spiel besser konzipiert ist, nämlich einfach nach vorne zu gehen und den Gegner wegzudrücken, um Platz zu machen für die Running Backs, ohne dass es da wahnsinnig viele Blitzer gibt. Und das hat einfach viel, viel besser funktioniert für unsere O-Line und das hat sich dann im gesamten Spiel auch sehr viel mehr bemerkbar gemacht.
Man natürlich auch besonderes Auge natürlich auf Left Tackle fand ich jetzt wesentlich besser. Hatte schon auch ein paar Schnipser drin, Ikemi Kwonu, aber also allein die Pocket war im Passspiel für Bryce Young stabiler als sie schon. Und das war gut und ich habe 2, 3 Szenen gesehen, wo du auch wirklich, also wo du wirklich siehst, wie Kwonu den gegnerischen Tackle wirklich aufnimmt, ihn mitschiebt und ihn aber nicht vorbeilässt. Und das war schon wesentlich schlimmer. Also in der Regel wäre er ja praktisch einfach an ihm vorbeigelaufen oder so. Also und das ist ja auch die Hoffnung, du musst auf ihn ja irgendwie eine Antwort irgendwie finden als irgendwas. Also ich meine, du wirst ihn nächstes Jahr noch haben. Weil so viele Möglichkeiten sind dann nun mal einfach nicht da. Und das hat sich doch recht gut angelassen, fand ich so. Also auch gerade mit dem, was haben wir gesagt, mit dem achten rechten Guard. Also ja, war besser. War natürlich immer noch nicht gut und also ja, und auch 3 Sacks sind 3 zu viel.
Ja. Aber für so eine verrückte O-Line im Grunde genommen dieses Jahr, also wirklich, wo da hin und her geschiftet wird, Kate Mays hat gestern 100% aller Snaps auf Left Guard gespielt. Das ist halt verrückt. Wir haben halt keine Konstanz in der O-Line und die O-Line wird halt viel in Passing-Situationen gebracht, was sie halt nicht gut kann. Insofern schwierig und deswegen gestern einfach sehr, sehr verbessert.
Und natürlich auch nochmal die Konzepte, die im letzten Jahr nach der Matt Rhule-Entlassung ja funktioniert haben. Vor allem hier mit Extra-Blocker. Man muss noch den Namen nennen von J.D. Direnzo, der sein NFL-Debüt gemacht hat gestern. Ist ein Rookie, kommt vom Rutgers College, kam als undrafted Free Agent auch erst, jetzt muss ich gucken, ob ich mit dem amerikanischen Datum auseinanderkomme. die machen es andersrum wie wir. Okay, dann kam er schon im Mai. Also die nach dem Draft.
Andersrum wie wir.
Naja, wenn bei denen steht 5-12-23, dann heißt es nicht 5.12., sondern 12.05. ist er immer.
Richtig.
Die Amerikaner. Ja, hat auf jeden Fall sein Debüt gemacht. Habe mich auch gefragt, aber warum hat es denn so lange gedauert, dass ihr mit diesen Big Packages, also ja, Steve Wilks hat das die ganze Zeit gemacht und das hat funktioniert. Aber ja.
Jeder hat seine eigene Philosophie. Ne?
Ja, mein Advice von der Couch aus. ja, aber das war, lässt schon mal hoffen. Und übrigens, Taylor Moton, ab jetzt der zweite Spieler mit den am meisten Starts hintereinander, wenn ich das richtig gelesen habe. Habe ich jetzt gerade hier überblättert. Einen Moment. Live googeln, so wichtig. ja, hat am drittmeisten Spiele hintereinander gespielt. 112.
Nicht schlecht.
Sagt dir Jason Baker was?
Nein.
War mal ein Panther. Der wohl.
Bei den Panthers?
Ich gehe davon aus, ja, Panthers History. Ja.
Okay. Ach doch, natürlich, um Gottes Himmel. Ja. Doch. Also natürlich sagt er mir was. Wow. Ja, nee, hatte ich gerade nicht mehr parat, aber doch. Ich erinnere mich auch an glorreiche Madden-Zeiten.
Und da an Madden-Zeiten, und da erinnerst du dich an den Panther.
Ja, da kannst du mal sehen.
Nicht schlecht. Cool. Ja, dann kommen wir natürlich zu dem, der hinter der O-Line steht, Bryce Young, ich hatte es vorhin schon gesagt, erscheint mental nicht gebrochen, hatte natürlich ein schweres Spiel, hat auch nur 24 Mal den Ball geworfen, aber dafür 18 Mal angebracht für 167 Yards, hat ein Passer-Rating von knapp 94. Der letzte Drive, 5 von 5 Pässen für 68 Yards, Completion Percentage second highest of the season. Also trotz allem Wetter, nassem Ball, Wind und allem, was dazugehört, hat er, das sind wieder diese Flashes, ne, die man von ihm ja irgendwie sehen will und die jetzt einfach noch öfter passieren müssen, am besten in jedem Drive.
Ja, da die Sicherheit muss er ja auch erstmal bekommen. Ich habe tatsächlich, also da waren ja auch einige Bälle gerade in der ersten Halbzeit dabei, wo er den Receiver einfach überworfen hat. Also das kommt ja alles noch. Da gehe ich ganz schwer davon aus.
Er spielt ja tatsächlich mit seinen Füßen ja doch hin und gern mal noch eine andere Rolle, so nach dem Motto, okay, ich finde jetzt keinen Freien, dann probiere ich es eben selber. Und auch wenn er nicht so groß ist, er ist trotzdem jetzt gar nicht mal so langsam und kommt ja doch weg auf einen langen Run, wird man ihn vielleicht irgendwann einholen, wenn es der entsprechende Defensive-Spieler ist. Ich finde es aber gut. Ich frage mich, ob es vielleicht in einem zukünftigen Playbook vielleicht auch paar designte Runs für ihn geben kann und wird. Das ist vielleicht nicht ganz so agil wie jetzt ein Kyler Murray, um zu bei einer ähnlichen Größe zu bleiben, aber ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass es da zwei, drei Situationen gibt, wo er mit Runs und mit seinem Scramblen was erreichen kann.
Auf jeden Fall. Kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie mutig der nächste Headcoach dann letztendlich ist. Weil auch das, ne, also was man ihm nicht vorwerfen kann, der Typ ist einfach wahnsinnig tough. Mit der Größe, mit dem, also andere Quarterbacks wären hier schon lange kaputt gewesen. Und das kriegt
viele auch. Sind ja auch schon kaputt.
Ja. Gerade die ganzen Rookies, die jetzt in diese Saison kamen, ja. Mhm.
Ja, also das muss man ja trotzdem, ne, bei den ganzen, kann man dann Ende der Saison nochmal die Sacks zählen, aber dass er ja wirklich bisher ein Spiel verpasst hat und auch nur wegen Knöchel und jetzt glücklicherweise nichts Schlimmeres, Gehirnerschütterung etc., was bei manchen Sacks, die er eingesteckt hat, jetzt schon im Bereich des Möglichen gewesen wäre. Aber ja, das war schön, es hat ihn gefreut, du hast das nette Lächeln angesprochen, seine Pressekonferenz wirkte ja auch sehr gelöst. Ich hoffe, sie machen irgendwie was draus, weil es wäre sehr schade um den netten jungen Herrn.
Ja, total.
Running Backs, ähnliches ist ja auch, wenn wir müssen am Ende der Saison irgendwann über Miles Sanders sprechen und wir werden ihn nicht loswerden, zumindest nicht im kommenden Jahr. Ich glaube nicht, dass jemand den Vertrag haben möchte. Das heißt, und man muss irgendwann rausfinden, was, also entweder was ist mit ihm, warum funktioniert er nicht, kann man um ihn herum was ändern, dass er wieder funktioniert. Die Kollegen von Keep Purring sagten dann heute, ja, sie hätten sich's auch, und Miles Sanders ist ein guter Spieler, aber im Gegensatz versucht er immer seine Gegner eher so auszutanzen und irgendwie hier tricky Footmoves zu machen, und Chuba Hubbard rennt halt einfach durch und hat wesentlich mehr Erfolg als er.
Genau, dieses Rückwärtslaufen, also kann halt auch funktionieren, wenn du den Platz da hast, aber naja, ist nicht, also ich werde nicht warm mit dem, das ist nicht meine Art, die ich gerne mir angucke, die so funktioniert. Da bin ich immer noch bei Chuba Hubbard oder beziehungsweise immer noch, ich bin wirklich überrascht, wie toll der das macht.
Der hat nochmal richtig Arbeit an den Tag gelegt und kämpft ja wirklich auch nochmal jedes Zehntel Yard nochmal raus, wenn er sich nach vorne schiebt. Also der also ist jetzt Running Back 1, ne?
Ja, und zwar ganz klar. Also ich finde es auch wirklich faszinierend und richtig, richtig gut.
87 Rushing Yards bei 22 Versuchen, macht etwa 4 Yards pro Rush. Sind jetzt auch schon mehr als 3 Spiele hintereinander mit mehr als 80. Also allein von den Snaps her ist er jetzt Running Back 1. Ich verstehe natürlich, dass man ihn das nicht 3 Downs hintereinander die ganze Zeit machen lassen kann. Die Frage ist dann noch, haben wir noch irgendeinen anderen Back im Kader? Ja, klar, Blackshear. Ne? Aber ja, es ist halt immer, ne, Miles Sanders kommt auf, bis auf letzte Woche, ne, dieser eine lange Run, den er hatte, aber eigentlich siehst du Miles Sanders immer und weißt, es wird nichts dabei rumkommen. Und das ist auch schade.
Ja, total. Also deswegen, ich bin gespannt, wie das da weitergeht nachher auf der Position. Aber Chuba Hubbard macht auf alle Fälle einen Case für sich. Also da würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass der auch wirklich langfristig bei uns bleiben wird.
Wide Receiver waren generell schon gar nicht so viele active gesetzt gestern im Kader. Es waren nur 4. Das konnte dann vor dem Spiel auch schon erahnen lassen, dass es ein eher lauflastiges Spiel wird bei den Umständen des Wetters her und wahrscheinlich auch einfach generell der Gameplan. Aber haben wir schon gesagt, Smith Marset, richtig coole Rolle. DJ Chark auch so langsam kommt irgendwie an, hat man so das Gefühl. Mingo wurde, glaube ich, auch im Kommentar so 2-3 Mal gesagt, der arbeitet, müsste man noch ein bisschen mehr arbeiten. So, also gerade nach dem Motto, der Quarterback kann gerade nicht zu mir, ich muss mich irgendwie wieder anbieten oder auf der Comeback-Route nochmal weiter zurücklaufen oder so. Das fehlt manchmal noch. Aber ja, auch den wird man im nächsten Jahr noch haben und hoffentlich ausbauen können.
Da gehe ich ganz, ganz schwer von aus tatsächlich. Also das, warum nicht, ne? Also das ist ein Rookie. Da müssen so ein bisschen an Feinheiten gearbeitet werden. Ich hoffe tatsächlich auch, dass Chark bleibt, obwohl ich jetzt wahrscheinlich die Hoffnung in jeden Receiver, den wir gerade haben, stecken sollte, weil das würde nicht so viel bringen. Wir brauchen auf alle Fälle bessere Receiver. Das ist ja ganz klar, aber man hat es gestern, wie gesagt, gesehen. Wenn das Run-Game vernünftig funktioniert, dann öffnet das auch Wege fürs Passspiel. Und wenn du da das Gleichgewicht herstellst, dann kannst du auch mit diesen Receivern ein bisschen mehr erreichen. Aber da muss auf alle Fälle noch ein bisschen was passieren. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr einen relativ veränderten Receiver-Core sehen. Terrace Marshall ist ja im Grunde genommen. Der ist quasi weg. Hatte der gestern eine Verletzung?
Nee, war inactive einfach.
Okay, alles klar, genau. Dann wird der kein weiteres Spiel wahrscheinlich für die Carolina Panthers machen.
Nee, ist nicht davon auszugehen. Also außer, es verletzt sich noch jemand, aber ich glaube, der ist durch. Ja. Mal ganz kurz gefühlt, die Frage können wir jetzt noch ein paar Mal stellen. Ich meine, es ist nicht mehr allzu lang bis zum Draft. Welche Position ist jetzt dein Pick-Stand? Es bleibt bei Anfang zweite Runde.
Wide Receiver. Ja.
Gut, frage ich dich in ein paar Wochen nochmal. Ja, Tight Ends relativ unauffällig zumindest im Passspiel. Ein Catch von Tremble, an den ich mich erinnern kann. Der
gefällt mir richtig. Ja, Steven Sullivan hat auch einen
gefunden. Stimmt, Sullivan auch, ja.
Genau, und beide mag ich sehr gerne insgesamt, ne? Also Sullivan irgendwie, das ist eine Erscheinung, wenn der auf dem Feld auf alle Fälle einen Ball fängt. Das ist halt einer von diesen Tight Ends, die auch ein bisschen Wucht mitbringen. Ja gut, und Tommy Tremble bringt die Wucht halt auch mit. Und auch, weiß ich nicht, der scheint mir auch immer heiß zu sein. Der hat auch einen Wahnsinnsblock einfach hingelegt, um da den Weg frei zu machen. Ich glaube, für Chuba Hubbard, den mag ich. Also das, ich bin sehr, sehr froh, dass der geblieben ist, dass der da sein darf, spielen darf. Hat ja auch schon hat zwei Touchdowns, glaube ich, schon gefangen diese Saison, ne?
Ja.
Also das war wieder recht ordentlich von unserer Thailand-Gruppe, das passt.
Special Teams, klar, Eddie Pinheiro jetzt, glaube ich, mehr consecutive, was ist denn das, die richtige Übersetzung von aufeinanderfolgend, ne? mehr aufeinanderfolgende Field Goals im Bank of America Stadium wie Joey Sly. Gut, ich meine, die sind jetzt, glaube ich, auch so relativ gleich lang in der Einsatzzeit, schätze ich mal. Es sind 65 und damit ist er der Kicker mit den drittmeisten. Der meiste wird wahrscheinlich Casey sein und der zweitmeiste wahrscheinlich Graham Gano. Einfach von der Einsatzzeit her. Gut gemacht. Wie gesagt, ich war zwar nervös bei dem Kick, aber
den hättest selbst du gemacht.
Ich weiß nicht. Da wäre der Moment vielleicht zu groß gewesen.
Dann vielleicht der andere Special Teams Spieler, der gestern sein Debüt für die Carolina Panthers gefeiert hat. Shaquille Griffin.
Richtig. Habe ich jetzt aber tatsächlich leider erst in den Snap Counts gesehen.
Ich auch.
Und das hatte ich gestern Abend bei Twitter noch angemerkt. Also ich vermisse ja schon ein bisschen von unserem MVP, von Johnny Hacker. Wo ist der Fake Punt? Also wenn der Special Teams Coordinator Head Coach ist gerade, dann, also sorry, ein Fake Punt muss doch drin sein.
Und da waren gestern 4-1 Situationen, wo man das gerne hätte machen können.
Und ich glaube, Johnny Hacker ist ein guter Quarterback.
Das kann ich mir vorstellen. Aber nachher läuft er noch Bryce Young den Rang ab und so. Das wäre dann wieder schwierig.
Heftig. Hast du was zum Play Calling ist ja
nein.
Schwer zu sagen.
Ja, bei so einem Spiel im Regen, nein.
Und wer kriegt denn deinen offensiven Spielball?
Das ist eigentlich gar nicht so leicht, ne? So richtig mit Ruhm bekleckert hat sich die Offense nicht. Allerdings tue ich mich auch ein bisschen bei der Defense, glaube ich, schwer. Ich würde es einfach Bryce Young geben, weil ich mich freue, dass er das Spiel so gut zu Ende gebracht hat und weil es einfach ein wichtiger Sieg für ihn ist.
Dann gebe ich den an Chuba Hubbard, den offiziell jetzt Running Back 1, und wir müssen ja uns immer noch entschuldigen, dass wir ihn am Anfang gar nicht mochten.
Ja.
Er hat aber man muss wirklich sagen, aber er hat seinen Spielstil aber auch geändert. Weil das war ja früher so ein, ich mochte den nicht, weil der hatte zwar Speed, aber nicht so diesen Angry Run Style, so irgendwie mit, ja, genau. Ich bin jetzt zwar am Tackler dran, ich ziehe aber einfach weiter, das ist mir irgendwie egal. Also muss man ein paar Bilder raussuchen, ob er sich auch tatsächlich äußerlich körperlich verändert hat. Aber er hat viel, viel mehr Power als vorher. Und ja, das war halt früher ja so ein schneller Back, der halt durch die Lanes durch kann, wenn da niemand ist. Und da hat er jetzt irgendwie hart an sich gearbeitet. Ja,
das stimmt. Das sieht tatsächlich, also da war es sonst immer Foreman derjenige, der da einfach drei Leute auf seinem
Rücken
mitgetragen hat. Und mittlerweile ist das tatsächlich Chuba Hubbard auch so ein bisschen mit seinem Speed, der kommt so durch die erste Verteidigungslinie durch und die zweite durchbricht dann mit purer Willenskraft. Das sieht schon immer ganz gut aus. Also ja, gebe ich dir recht. Passt.
Defense. Ich kann nur sagen, Derrick Brown und immer wieder Derrick Brown.
Ja, Wahnsinn.
Der spielt jeden Snap, macht selten den Eindruck, dass er irgendwie müde ist mit seinen, was weiß ich, was der wiegt, 160 Kilo oder irgendwas. fünf Tackles, Quarterback-Hit. Ja, also der Typ wird auch nochmal eine interessante Geschichte, wenn man so in die Gehaltsdenke reingeht, denn kannst du beide bezahlen, Derrick Brown, Brian Burns. Bei Brian Burns weiß ich nicht, ob Derrick Brown, vielleicht ist der Wert von ihm nachher tatsächlich höher als von Brian Burns. Also jetzt alleine, was den Cap-Hit angeht, wird eine Aufgabe, die beide zu halten.
Ja, auf jeden Fall. Und momentan bin ich da eher bei Derrick Brown tatsächlich.
Ja.
Weil so einen Defensive Lineman musst du erstmal finden, der sich da, also wirklich die gesamte Snap-Zahl so durchtankt wie ein Wahnsinniger. Das war richtig, richtig stark. Und aus der Defensive Line gestern hat mir auch Nick Thurman ziemlich gut gefallen. Der hat eine krasse Energie mitgebracht gestern. Das war ziemlich cool.
Ansonsten, gut, ja, also ne, wenn man ihn ja sieht, hat sich ja diese Saison, muss man auch festhalten, dass sich Gross Matos war jetzt auch zwar viel verletzt, hat sich aber auch, ist gleiche Draftklasse, glaube ich, sogar wie Chuba Hubbard, ne? Kann das sein?
Ich glaube ja.
Dann, also auch sehr
zweite Runde,
gut, ne? Angekommen, ja, zweite Runde. Auch sehr, ja, richtig gut. Ich glaube, denen kommt auch das Scheme tatsächlich.
Ja.
Sehr, sehr zugute, vielleicht auch nochmal die Hoffnung, dass es mit Ivero weitergehen kann. Wahrscheinlich nicht wirklich wahrscheinlich, aber wäre auf jeden Fall sehr, sehr, würde ich mir sehr wünschen. Fand ich auf jeden Fall richtig gut. Klar, jetzt ist es nicht so die Defense mit den krassen Sack-Zahlen. Das müsste jetzt im Grunde jetzt noch oben drauf kommen, aber der Rest ist schon sehr beeindruckend.
Genau, sie hält gut stand, ne? Sie verteidigt den Lauf ganz gut, sie verteidigen die Pässe ganz gut, ein Touchdown, ne? Da kannst du echt nichts gegen sagen, ist jetzt keine High-Power-Offense, das wird vielleicht ein bisschen interessanter dann nächste Woche gegen die Packers, wo dann auch Davante Adams, nein, Moment.
Nee, Davante Adams ist...
Wen meine ich? Aaron Jones wieder zurück, da könnte es ein bisschen mehr knallen, möglicherweise, obwohl, wie gesagt, den Run hatten wir jetzt auch gegen drei sehr starke Running Backs sehr, sehr gut kontrolliert. Allgeier, Robinson und den anderen Verrückten, den ich heute schon öfter genannt habe, dessen Name mir jetzt gerade auch entfallen ist, der den Touchdown dann für die Falcons auch letztendlich gelaufen ist. Also
Patterson,
genau. Da bin ich gespannt, wie es nächste Woche dann aussehen wird, aber die Basics verteidigen sie ganz gut. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn es dann auch vielleicht nochmal einen sehr guten Pass-Rush gibt, sodass wir auch den einen oder anderen Sack sehen, aber das geht immer zu Kosten, auf Kosten von irgendwelchen anderen Geschichten, wenn der Lauf vielleicht nicht gut verteidigt oder aber die Secondary, und insofern kann man nicht unzufrieden sein. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass die Panthers, aber wie gesagt, da sind dann auch wieder die Parameter, die angesetzt werden, die Frage, aber dass die Panthers auf alle Fälle eine Top-5-Defense gerade momentan aufs Feld bringen.
Ja, also vor allem das Defensive Backfield, wirklich eine sehr positive Überraschung, ne, mit Troy Hill, ne, hatte den Forced Fumble, Xavier Woods sowieso Riesensaison und Dante Jackson, der diese Saison wesentlich positiver auffällt als die letzten, der sich irgendwie, und gerade, ne, und ob mein J.C. Horn sieht man relativ wenig, weil es auch nicht das starke Passspiel gestern. Ja, nochmal ein bisschen gespannt, aber auch in der letzten Woche, man sieht ihn nicht so viel, was aber im Zweifelsfall ja auch nichts heißt, weil dann wird halt der Receiver einfach gar nicht angespielt.
Ja, genau. Da geht man dann eher weg davon, aber wie gesagt, die anderen sind jetzt auch nicht sehr viel schlechter, obwohl Troy Hill, sehe ich gerade, gestern nur 14 Snaps, also 27% gespielt hat. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig viel gewesen, aber immer wieder, also ich mag das, den auch auf dem Feld zu sehen, weil der immer auffällt. Der bringt immer die Leistung, die es da halt gerade braucht.
Dein Defensive Game Ball.
Ja, muss ich an Derek Brown geben. Ja. Da geht nichts dran vorbei. Das ist wirklich ein Truck, den wir da stehen haben. Immer underrated gewesen. Und ich glaube, jetzt kriegt er so langsam die Aufmerksamkeit, die er verdient.
Ja, auf jeden Fall. In diesem Sinne, ein nicht hoher Sieg, aber ein Sieg und der zweite, und das hat Spaß gemacht und war wichtig. Ist ja auch viel schöner, wenn man weiß es ja viel mehr zu schätzen als ein Team, das jede Woche gewinnt. Nächste Woche geht es gegen die Green Bay Packers zu Hause, wenn ich nicht irre.
Das ist richtig.
Also kein Schneegestöber in Green Bay. Jetzt bin ich, ne, jetzt wird mir ja gleich schon wieder so interessant gespannt gehypt. Eine sehr gute Defense auf Seiten der Panthers, eine sehr schlechte Offense auf den Seiten der Panthers und das Ganze, ja, vice versa, eine super schlechte Defense bei den Packers und jetzt auch nicht so die Brüller-Offense, natürlich die bessere Offense als bei den Panthers, glaube ich, das kann man schon festhalten. Aber deswegen interessante Kombination. Wie das ausgehen könnte, hat sich der Tom natürlich angeschaut.
Hey, you that fast guy? Yeah. Oh, okay. I figured you were. I was just trying to make sure. Hey, what was that route?
Moin. Ja, wir treffen als nächstes auf die Packers und an sich ist das ein echt spannendes Team. Ich glaube, die ganzen Fans sind so ein bisschen sauer gerade auf die Defense, weil besonders auf den Defensive Coordinator, weil eigentlich das ist ein Team, was zwischenzeitlich echt stark aussah, auch auf Playoff-Kurs schon fast war, denn viele First-Rounder gerade in der Defense gedraftet hat, aber so richtig spielt die Defense nicht gut. Die hatten mal einige gute Momente, wo sie dann zeitweise wirklich dominiert, aber dann auch Phasen, gerade wenn es wichtig wird, wo sie dann wirklich viel zulässt und dadurch dann auch Spiele herschenkt. Und ja, Joe Barry, der Defensive Coordinator, wird von den Fans nicht gemocht, weil er halt in den wichtigen Momenten wirklich schlecht abliefert und sieht manchmal wirklich wie Slapstick aus. Ja, spielen viele First-Round-Picks dort. Kenny Clark, der Defensive Tackle, auch Devontae Wyatt, ein First-Round-Pick als Defensive Tackle, Rashawn Gary, Quay Walker, der Linebacker, Jerry Alexander, der Cornerback, auch Daniel Savage, der Safety. Das ist eigentlich eine Gruppe, wo man sagen will, spannend, aber es sind auch nicht die allergrößten Freaks, sag ich mal. Okay, Rashawn Gary, der ist richtig stark. Ich glaube, der wird richtig dominieren, gerade gegen Ike Ekwonu. Das ist ein Mismatch für uns. Und sonst, aber sind das alles First-Round-Picker, die okay sind, jetzt auch in diesem Jahr Lucas Van Ness. Das sind okay First-Round-Picks, aber ja, so richtig Elite sind die alle nicht. Man kann vielleicht noch sagen, Jerry Alexander, das ist ein richtig geiler Cornerback, der wirklich auch seine One-on-One-Duelle gewinnen kann, auch gegen die besten Wide Receiver. Problem bei Alexander ist halt, dass er oft verletzt manchmal ist. Und ja, gerade in den letzten beiden Jahren hat er viele Downs auch gehabt. Natürlich hat er seine starken Momente gehabt. Auch jemand ist jemand, der Justin Jefferson in den letzten beiden Jahren aus dem Spiel nehmen konnte. Aber dann, wie gesagt, auch Spiele gehabt, wo gar nichts lief. Natürlich liegt es auch an seinen Verletzungen. Letztes Spiel fiel er jetzt auch aus. Mal sehen, ob er gegen uns überhaupt spielen kann. Und ja, das wird natürlich eine Schlüsselposition sein, weil ich glaube, selbst wenn Jerry Alexander nicht ganz so fit ist, gegen Mingo, der eine Aufstiegstendenz hat, aber das wird kein leichtes Duell für Mingo. Und wie gesagt, Rashawn Gary gegen Ike Kwon, und das ist für mich das Duell, wo ich richtig Schiss habe. Und ja, an sich habe ich nochmal aufs Running Game geguckt von den Packers. Wie können sie den Lauf verteidigen? Nach Expected Point Added und nach der Success Rate im Running Game sind sie nicht in Top 20. Also wir mit dem neuen Coaching-Staff wollen wir jetzt ja ganz, ganz viel laufen, wieder Old School Run, wie wir es auch am Ende des letzten Jahres gemacht haben, und daraus dann ein Passing Game kreieren. Und das könnte gegen die Packers sogar funktionieren, weil die haben, obwohl die Front sehr vielversprechend klingt, ja, nicht die beste Laufverteidigung. Wo es spannender wird, ist natürlich die Offense. Quarterback Jordan Love, ja, musste lange hinter Aaron Rodgers als Backup spielen. Jetzt kann er endlich starten und man weiß nicht so wirklich, was er kriegt. Na, man merkt richtig, er hat viele Jahre verloren, fängt jetzt quasi erst als Rookie an. Und zwischendurch sah er auch wirklich akkurat aus. Jetzt hat er wieder ein paar Schwächen gehabt, am Anfang der Saison auch ein paar Schwächen. Ist halt eine klassische Rookie-Saison. So, da haben sie echt viel verschenkt, dass sie ihn so lange auch als Backup spielen lassen haben. Wobei man halt sagen muss, wenn du Aaron Rodgers hast, dann musst du auch als Aaron Rodgers spielen lassen. Ich würde da jetzt den Packers keinen Vorwurf machen, aber es ist mal wieder ein Beispiel, dass es nicht immer hilft, einen Quarterback lange lernen zu lassen. Das fehlt natürlich in Jordan Love jetzt und man kann nicht von diesem Quarterback-Deal profitieren. Dazu haben sie eine schwächere O-Line, also die ist für Packers-Verhältnisse wirklich, wirklich schwach, lässt viel zu. Und dahinter ein Running-Back-Duo, AJ Dillon, die Dampfwalze, aber auch mal oft verletzt, und Aaron Jones, auch noch nicht die ganz gute Saison, war auch in dieser Saison einige Spiele verletzt, kann aber viele Yards auf dem Boden machen. Also ich glaube, da müssen wir erwarten, dass viel Aaron Jones auch im Passing Game eingesetzt wird. Und sonst gilt bei den Packers Jugend forscht, gerade im Wide Receiving Core. Christian Watson spielt sein zweites Jahr in der NFL, ist der Leading Receiver eigentlich. Ist ein großer Receiver, sehr kräftiger Receiver, der tiefe Routen laufen wird. Nicht der perfekteste überhaupt, aber er kann sich relativ gut freilaufen. Ist aber relativ schwach am Catchpoint. Also wenn dann ein Cornerback in seiner Nähe ist, und ich denke, JC Horn wird oft gegen ihn spielen, dann hat er seine Probleme. Also letztes Spiel war auch wieder verletzt. Da muss man gucken. Die Saison sehr oft verletzt, hat, glaube ich, weniger gespielt, als er gespielt hat. Aber auch dahinter, Jaden Reed, der Rookie, hat eine tolle Saison. Auch Romeo Dubs, zweites Jahr als Receiver in der NFL, tritt auch so ein bisschen aus dem Schatten. Da hat man ja letztes Jahr schon gedacht, dass er so gut ist. Und jetzt tragen wir ihm so die Früchte. Und den muss ich auch unbedingt nennen. Dontayvion Wicks. Der spielt nicht so viele Snaps, aber wenn er spielt, dann ist der unheimlich gut. Gerade bei Yards nach dem Catch, ein richtig geiler Receiver. Ja, insgesamt das Team der Packers ist richtig spannend. Also viele Spieler, auch wenn sie nicht den besten Quarterback haben, aber viele Spieler, die spannend sind, aber die noch nicht so ganz ihr Potenzial zeigen können. Und das ist natürlich eine Chance für uns. Das ist so ein Team, was manchmal schon das Potenzial zeigt und auch gute Teams schlagen kann, wie die Chiefs, aber dann auch gegen schwache Teams verlieren kann. Natürlich sind die Packers Favorit, das brauchen wir nicht wegdiskutieren, aber es ist auch ein Team, was man als schwaches Team besiegen kann, und da besteht dann unsere Chance.
An der Stelle können wir schon mal vielleicht so eine kleine Werbung machen, denn du wirst dich diese Woche nochmal mit den Packers beschäftigen.
Ja, genau. Ich darf bei den Packers Germany zu Gast sein in dieser Woche. Wir zeichnen, glaube ich, am Mittwoch auf. Und glauben heißt nicht wissen. Also wir zeichnen am Mittwoch auf. Die Folge wird dann, glaube ich, gegen Ende der Woche rauskommen. Und da spreche ich mit den lieben Kollegen ein wenig über das Spiel am Wochenende. Insofern schaltet dort alle ein, wenn der Podcast draußen ist. Ihr kriegt es natürlich über unsere Social-Media-Kanäle auch mit, sobald er da ist. Wenn ihr Lust habt, da so ein bisschen tiefer einzutauchen und auch deren Seite so ein bisschen zu hören. Ich persönlich finde es sehr spannend, weil ich die Packers irgendwie interessant finde. Die polarisieren für mich immer ein bisschen, und in dieser Saison ist es wirklich ein Auf und Ab. Ich glaube, man kann die relativ schwer greifen, und deswegen bin ich ziemlich gespannt auf das Spiel. Ich kann an dieser Stelle spoilern, ich werde es sehr wahrscheinlich nicht live gucken. Das habe ich ein Weihnachten mal gemacht.
Wird niemand so wirklich können, glaube ich. Zumindest niemand, der irgendwie familiäre Geschichten am Start hat.
Ja, Wir haben es einmal gemacht, dass wir, weil wir in der Familie ja grundsätzlich mein Schwager auch als Football-Fan, da haben wir während des Essens einen Laptop an die Seite des Tisches gestellt und Football geguckt. Und ich muss sagen, ich liebe Football, aber es war furchtbar. Die Panthers haben auch gespielt, aber es war trotzdem ja besinnlichkeitszerstörend. So, das wird nicht nochmal passieren. Ich gucke das Spiel auf alle Fälle nach, schmeiß mein Handy in die Ecke und genau, so wird es laufen. Ich glaube, das geht vielen so.
Ja, dementsprechend sieht es natürlich auch mit dem Podcast nächste Woche aus. Ne? Das wird natürlich irgendwie interessant. Haben wir uns so auch noch gar nicht überlegt, wann das denn sein könnte. Aber an den Feiertagen vermutlich nicht.
Da bin ich zumindest für meinen Teil sehr viel unterwegs. Ich glaube, du auch. Wird wahrscheinlich dann eher gegen Mitte, Ende der Woche werden.
Genau. Kehren wir dann einfach nochmal zusammen und schauen, was dann noch so vor sich geht.
Genau.
Kai, das letzte Wort hast du, denn David Tepper hat einen neuen Head Coach.
Genau, David Tepper hat einen neuen Head Coach. Und zwar für den Charlotte FC. Es ist Dean Smith geworden. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich schon über Frank Lampard philosophiert. Und mir ist der Name des anderen Coaches, der Kandidat ist, nicht eingefallen. Das ist er, Dean Smith, langjähriger Trainer in der Premier League. Und bevor jetzt alle wieder abschalten, weil sie sagen, oh, über Fußball wolltet ihr doch nicht mehr reden, ich kann das nicht hören. Nur diese eine Side-Story, weil ich mir heute den Podcast auch angehört habe über diese Verpflichtung, weil ich das sehr interessant fand, weil Dean Smith gilt als Culture- und Program-Builder, der auf alle Fälle ein bisschen mehr Zeit braucht, um Erfolge oder beziehungsweise Ergebnisse einzufahren. Dass da die Wahl auf den gefallen ist, ist natürlich dann in dem Zusammenhang hochinteressant, weil wir vorhin gerade über David Tepper und seine kurze Lunte gesprochen haben, dass er schnell Erfolg haben will. Und ich glaube, dass ein so gestandener, erfahrener Coach aus der Premier League sich auch nichts sagen lässt. Allerdings muss man auf der anderen Seite sagen, ich glaube, dass David Tepper auch nicht davon ausgeht oder selber erkennt, dass Fußball vielleicht nicht unbedingt seine Kernkompetenz ist. Da kennt er sich vielleicht dann doch wirklich zu wenig aus, um mitsprechen zu wollen. Werde ich sehr interessiert auf alle Fälle beobachten, wie das da so funktionieren wird und das dann ins Verhältnis setzen zu den Carolina Panthers und ihrem neuen Headcoach, wenn er denn feststeht.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort und eine interessante Aussicht. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, fröhliche Weihnachten, sofern ihr denn feiert. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Wir hören uns wieder und bis dahin, du bist dran, Kai.
Wir kriegen es hin. We keep pounding and you keep listening.
Macht es gut. Ciao.
Bye, bye.